Die Sittlichkeitsbegriffe im Grand Hotel waren dehnbar. Zwar konnte im Grand Hotel nicht gestattet werden, dass Herr Generaldirektor Preysing seine Sekretärin in seinem Appartement empfing, aber nichts war dagegen einzuwenden, dass er dieser jungen Dame ein Zimmer mietete. Er tat dies mit geröteter Stirn und stammelnden Erklärungen sogleich nach der entscheidenden Unterredung mit Flämmchen. Rona, der Menschenkenner, entschuldigte sich, dass er nur ein zweibettiges Zimmer frei hätte, Nummer 72, durch das Badezimmer von Preysings Appartement Nummer 71 getrennt. Preysing murmelte etwas, das anstandshalber wie ein verdrossener Einwand klingen sollte, und stürzte sich erhitzt in sein Abenteuer.
»Lass doch die Strümpfe an. Das sieht so hübsch aus«, sagte Preysing, der auf der Chaiselongue in Flämmchens Zimmer in dem Zimmer Nummer 72 saß. »Nein«, erwiderte Flämmchen, »das ist mir peinlich. Ich kann nicht so in Schuhen und Strümpfen herumlaufen.« Ihr Körper blühte im Schein der Nachttischlampe, mit roten Schatten auf seinem matten Gold. Die Knie und die Schultern trugen ein sanftes Spiegeln auf der gespannten und gewölbten Haut. Sie setzte sich auf den Bettrand, streifte erst die blauen Schuhe ab und rollte dann mit Ernst und Vorsicht die neuen Seidenstrümpfe herunter. Das Licht rann in die zarte Buchtung zwischen ihren Brüsten, als sie sich bückte, und ihre Rückenwirbel spielten locker. Das waren Phänomene, die Preysing mit angehaltenem Atem betrachtete. »Süß bist du«, sagte er, wagte aber nicht, von seinem unbequemen Platz aufzustehen. Flämmchen nickte ihm über die Schultern zu, wohlwollend und ermunternd. Sie hatte den besten Willen, den ungeschriebenen Vertrag in allen Punkten zu erfüllen. Schließlich konnte ein anständiger Mensch nicht 1000 Mark und eine Reise nach England und ein neues Jackenkleid nebst diversen anderem hinnehmen und nichts dafür bieten. Aber dieser Generaldirektor war so scheußlich unbeholfen. Und das war mehr als unangenehm. Sie hatte ein Gefühl, als müsse sie sich von einem außerordentlich ungeschickten Zahnarzt einen Zahn plombieren lassen. Sie hätte gern das Schlimmste schon hinter sich gehabt. Sie seufzte und drehte ihre Vorderseite dem Generaldirektor zu. Das Vollkommene ihrer Nacktheit entzückte und ängstigte ihn zugleich. Ihr Körper atmete eine so spröde Frische und Sauberkeit, dass er dem Generaldirektor mehr Angst als Rausch schuf. »Wie du aussiehst. Auf dem Bild im Magazin hast du ganz anders ausgesehen«, sagte er beinahe betrübt. »Anders? Wie denn anders?«
»Mehr kokett. Das hat so einen Ogu gehabt, verstehst du?«
Flämmchen verstand. Sie begriff die verhohlene Enttäuschung über ihre kühle Intaktheit und die Hemmungen in Preysings schwerem, entwöhntem Bürgerblut, aber sie konnte nicht helfen. »Ich bin, wie ich bin«, dachte sie. Sie sagte, »Ja, zum Fotografieren stellen einen die Fotografen immerhin wie die Affen. Und dann retuschieren sie noch. Hat ihnen das Bild besser gefallen als ich selber?«
»Was denkst du? Du bist ja süß«, wiederholte Preysing, der nur ein kleines Vokabular für Zärtlichkeiten besaß. »Aber willst du mir denn nicht du sagen?«
»Bitte.« Flämmchen schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Oh nein«, sagte sie.
»Nein? Warum denn nicht?«
»Man muss sich zurücknehmen können«, versuchte sie zu erklären. »Ich kann mit Ihnen nach England reisen und alles, aber es darf nichts nachhängen bleiben. Du sagen, das hängt nach. Wenn ich Sie nach einem halben Jahr treffe, sage ich, guten Tag, Herr Generaldirektor. Und Sie sagen, das ist die kleine Sekretärin, die ich in Manchester mitgehabt habe. Das ist in Ordnung. Aber du, Ihnen wäre das doch auch nicht angenehm, wenn ich Sie mit Ihrer Frau treffe und sage, hallo, Schnucki oder Schatzi oder Bubi, wie geht's dir?« Wirklich zuckte bei dieser Anrede der Generaldirektor zusammen. Dass er in diesem Augenblick noch an seine Mulle zu Hause erinnert wurde, das hatte gerade noch gefehlt.
Trotzdem rann ihm das Gefühl des Verbotenen, des Gesündigten, Abwegigen und Verdorbenen als eine heiße Welle in seine Adern mit dem etwas zu hohen Blutdruck des gut genährten künftigen Arterienverkalkten. Er streckte seine Hände aus und legte sie in einem Anfall von hitzigem Mut in die feine Biegung oberhalb von Flämmchens Hüften. »Wirst du lieb sein mit mir?« flüsterte er tonlos. »Oh ja, gern«, antwortete Flämmchen voll Höflichkeit und Bereitschaft. Im nächsten Augenblick stürzte der Generaldirektor auf sie zu, mit dem Ausdruck eines Menschen, der Stricke zerrissen hat, durch Mauern gebrochen, aus Gefängnissen entflohen ist. Er rannte sich selber davon, dieser korrekte, gewissenhafte und bedenkenvolle Preising. Er schoss sich ab wie eine Rakete und landete in Flämmchens Armen. »Na also«, dachte Flämmchen, nicht unerschüttert durch die Hingabe, die Angst und die Leidenschaft in Preisings verstörter Person. Es war später Abend. Eine Ahnung von Tanzmusik aus dem gelben Pavillon drang als melodisches Vibrieren durch alle Wände des Grand Hotel. In Nummer 72 war auch ein Schimmer der Musik zu vernehmen. Preising tauchte aus dem geschminkten Veilchenduft des ersten Kusses empor und sagte: »Horch!« »Ja, ich höre es schon lange. Musik«, sagte Flämmchen. »Das mag ich gern, wenn es so von weit her kommt.« »Musik? Nein. Hast du sonst nichts gehört?« fragte Preising. Er bot einen ziemlich aufgelösten Anblick, wie er da am Bettrand aufgerichtet saß und horchte. Er schaute starr auf die Tür seines Badezimmers, die er offen stehen gelassen hatte. »Ich höre auch etwas«, sagte Flämmchen und legte ihre Hände an Preisings Weste. »Ich höre ihr Herz schlagen. Ich höre es ganz genau. Tack, tack, tack.« »Lass mich! Ich muss doch sehen«, sagte er, schob Flämmchens Hände von seinen Rippen fort und stand auf. Das Bett ächzte, als er sich erhob. Flämmchen zuckte die Achseln hinter ihm her. Preising verschwand mit drei knarrenden Schritten in der Badezimmertür. Diese Tür, diese kleine einflügelige Tür aus weißem Holz, sollte von rechts wegen geschlossen sein. Sie trennte das Appartement des Generaldirektors von dem Zimmer seiner Sekretärin. Die Hotelverwaltung hatte nichts dazu getan, um diese Trennung aufzuheben, im Gegenteil. Die kleine Tür besaß keine Klinke, und wenn sie geschlossen war, gab es keine Handhabe, um sie zu öffnen. Preising jedoch hatte einen Drücker benutzt, den er von der Fabrik her immer in der Tasche trug. Er hatte die verschlossene Tür geöffnet, er hatte an diesem Abend sein ordentliches Zimmer mit den Stiefelsäckchen, den Kragenschachteln, den Schwammbeuteln und den umständlichen Bedenklichkeiten des braven Ehemannes verlassen und war durch die kleine Tür in ungebührliche, uferlose und unabsehbare Abenteuer getappt. Im Badezimmer, das er rasch durchquerte, war es dunkel. Nebenan lag das kleine Wohnzimmer, gleichfalls dunkel und ohne verdächtiges Geräusch. Preising stand einen Augenblick still und tastete nach dem Lichtschalter, den er nicht fand. Er tastete sich bis an die geschlossene Tür seines Schlafzimmers und blieb plötzlich erstarrt und ohne Atem mitten im Zimmer stehen. Er wusste genau, dass er das Licht dort abgedreht hatte. Aber nun brannte es. Es kam dünn wie ein Faden unter der Tür hervor. Es zuckte nur eben vor Preisings Füßen über die Schwelle und war schon fort. Preising stand noch eine Sekunde so starr in das Zimmer gepflanzt und blickte dorthin, wo eben noch ein Streifen Helle gelegen hatte und wo jetzt Dunkelheit lag. Während er so stand, erwartete er etwas außergewöhnlich Unangenehmes. Er wusste nicht genau was. Er riss mit einem harten Ruck die Tür seines Schlafzimmers auf. Drin war es dunkel und lautlos. Niemand war da. Niemand atmete. Aber auch Preising atmete nicht. Er griff hinter sich an die Tür, erfasste den Lichtschalter und drehte an.
Im nächsten Augenblick wurde es wieder finster im Zimmer, das einen Blitz lang durchzuckt gewesen war vom elektrischen Licht, so kurz, dass der Generaldirektor nichts wahrnehmen konnte. Preisings Gehirn arbeitete hell und in rasender Eile. An der Korridortür ist noch ein Lichtschalter, dachte dieses angekurbelte Gehirn ganz ohne sein Zutun. Dort steht der Mensch und dreht ab, wenn ich andrehe.
»Ist da jemand?«
sagte er, viel zu laut und so heiser, dass er vor sich selber erschrak. Keine Antwort. Preising warf sich vor, fand den Schreibtisch, stieß sich einen wütenden Schmerz gegen das Schienbein und drehte die Schreibtischlampe an. Dann starrte er. Neben dem Schrank, dicht an der Korridortür, stand ein Mensch. Ein Mann. Ein Herr im seidenen Pyjama. Es war der elegante Kerl aus der Halle. Der Kerl, der auch mit Flämmchen getanzt hatte. Er stand dort neben der Tür und lächelte eine grüne Grimasse in das fremde Schlafzimmer.
»Was wollen Sie hier?«
fragte Preising gepresst. Er hatte Angst vor seinem eigenen Herzklopfen. Die Knie prickelten ihm, auch die Fingerspitzen. »Verzeihen Sie«, sagte Baron Geigern. »Ich scheine mich in der Tür geirrt zu haben.«
»Was haben Sie? Geirrt? Das wird sich zeigen«, sagte Preising heiser und schob sich um den Schreibtisch herum.
Den Kopf hatte er drohend vorgeschoben wie ein Tier, und während alles rot wurde, nahm er zugleich wie durch ein Wunder auf das Deutlichste wahr, dass seine Brieftasche nicht mehr auf der Schreibtischplatte lag, wo er sie pedantisch deponiert hatte, bevor er zu Flämmchen ging.
»Das wird sich zeigen«, ob Sie sich geirrt haben,
hörte er sich sagen und stieß sich vom Schreibtisch ab. Im gleichen Augenblick warf der Baron seine rechte Hand waagerecht vor, mitten in Preisings Gesicht zielend. »Wenn Sie sich rühren, schieße ich«, sagte er gar nicht laut. Preising sah eine irrsinnige Sekunde lang die schwarze Revolvermündung.
»Was willst du? Schießen?«
brüllte er, fasste irgendwohin, tat irgendetwas. Er spürte seinen Arm mit etwas Schwerem durch die Luft schwingen, warf sich mit seinem ganzen Gewicht in den Schlag hinein, und der harte, knirschende Krach, mit dem er den Kopf des Mannes traf, kam als ein Stoß in seinen eigenen Arm zurück. Der Baron stand ihm noch einen Augenblick mit fast erstauntem Gesicht gegenüber. Dann fielen die Knie unter ihm weg. Er schlug gegen den Koffer, der neben dem Schrank auf dem Kofferträger stand, dann auf den Fußboden und blieb zuletzt, als alles polternde Stürzen vorbei war und kein Laut mehr kam, auf dem Gesicht liegen. Preising bückte sich zu ihm hinunter, berührte ihn aber nicht.
»Sie! Was ist denn mit Ihnen? Sie!«
sagte er halblaut. Jetzt hörte er die Musik aus dem gelben Pavillon. Er hörte wieder sein Herz pumpen und seinen Atem gehen. Der Mann auf der Erde aber verhielt sich geräuschlos. Preising sah sich um. In seiner eigenen Hand fand er jetzt den Gegenstand, mit dem er zugeschlagen hatte. Es war das Tintenfass. Das bronzene Tintenfass mit den ausgebreiteten Adlerflügeln. Er suchte auf dem Teppich den Revolver, aber er konnte ihn nicht finden. Er überwand etwas in sich und nahm den Menschen bei den Schultern, um ihn besser zu legen, auf den Rücken zu legen. Dann sah er Geigerns offene Augen. Dann sah er, dass Geiger nicht mehr atmete. So fand Flämmchen die beiden, als sie nach einer Viertelstunde durch die verbotene Tür geschlichen kam, um nachzusehen, wo Preising blieb. »Oh«, sagte Flämmchen nur, als sie Geigerns Gesicht sah. Es war ein kleiner, wehr, ganz kurzer Schrei. Preising blickte an ihr hinauf. »Oh«, sagte sie nochmals. Sie wich zurück, fiel in einen drehenden Schwindel hinein. Die Wände kamen auf sie zu. Sie lief durch die Türen davon, raffte sich aus dem Einsturz, lief, stolperte, sah Türen, Türen, Türen,
Hilfe, sagte sie leise, Hilfe! Alle Türen schwankten, alle waren verschlossen. Nur eine öffnete sich. Flämmchen sah es und sah da nichts mehr. Manchmal ist auf dem Korridor des Grand Hotel so viel Lärm, dass die Gäste sich beschweren. Aber manchmal wieder ist dieser Korridor ganz stumm und leer. Man kann Hilfe rufen. Hilfe! Hilfe! Und niemand wird es hören. Kringelein freilich, der nicht einschlafen konnte, weil er auf das Erwachen der Schmerzen in seinem Magen lauerte, Kringelein hörte den leisen Klagelaut, mit dem das bewusstlose Flämmchen draußen vorbeilief. Er stieg aus dem Bett und öffnete seine Tür. Im nächsten Augenblick trat das Wunder in sein Leben, um es zu erfüllen und zu vollenden. Im nächsten Augenblick nämlich erblickte Kringelein die unwahrscheinliche und vollkommene Gestalt des nackten Flämmchens, das auf ihn zutaumelte, schwer in seine vorgestreckten Arme fiel und da liegen blieb. Weder verlor Kringelein in diesem Augenblick den Kopf, noch auch versagte ihm die Kraft unter dem schweren Gewicht des ohnmächtigen Mädchens. Und obwohl ihn das hilflose Hinsinken dieses goldbraunen und warmen Körpers in seine Hände mit einem entzückungsvollen Erschrecken, mit einer Süßigkeit ohnegleichen erfüllte, tat er eine Reihe ganz vernünftiger Dinge. Er legte einen Arm unter den schlaffen Nacken, den anderen unter die Kniekehlen Flämmchens, brachte die Last mit einem Ruck hoch und trug sie auf sein Bett. Dann schloss er die beiden Türen zum Korridor ab und atmete tief, denn sein Blut strömte ihm allzu gewaltsam vom Herzen fort. Er lief in das Badezimmer, tauchte ein Handtuch in kaltes Wasser, goss eine Toilettenessenz darauf, denn seit gestern besaß er dergleichen, und kehrte zu Flämmchen zurück. Er wusch ihr behutsam das Gesicht, die Schläfen, dann suchte er mit der Hand ihren Herzschlag und fand ihn unterhalb der straffen Rundung ihrer linken Brust. Dort legte er das nasse, kühle Tuch hin und nachher stand er neben dem Bett und wartete. Er wusste nicht, dass sein Gesicht den Ausdruck einer scheuen, grenzenlosen und ungeheuren Verwunderung angenommen hatte, während er so dastand und auf das Mädchen hinunterschaute. Er wusste nicht, dass unter seinem Schnurrbart das neugeborene Lächeln eines 17-jährigen Knaben aufblühte. Vielleicht wusste er nicht einmal, dass er in diesem Augenblick ganz und wahrhaft und wirklich und eigentlich lebte. Flämmchen runzelte die Brauen, schob den Mund vor wie ein erwachendes Kind und öffnete schließlich auch die Augen. Die Lampe spiegelte sich als ein runder, weißer Glanz in ihren Pupillen. Sie blinzelte, lächelte höflich, atmete tief und flüsterte: »Danke.« Gleich darauf schloss sie die Augen wieder. Sie schien schlafen zu wollen. Kringelein nahm die herabgefallene Steppdecke auf und breitete sie vorsichtig über das Mädchen. Dann zog er einen Stuhl an den Bettrand, setzte sich hin und wartete. »Danke«, flüsterte Flämmchen viel später noch einmal. Sie war jetzt nicht mehr bewusstlos, sondern sie bemühte sich, in ihrem Kopf Ordnung zu machen und alles an den richtigen Platz zu bekommen. »Entschuldigen Sie«, flüsterte sie, »aber es ist etwas Schreckliches geschehen.« Sie zog die Bettdecke vor ihr Gesicht und begann zu weinen. Sofort füllten sich auch Kringeleins Augen mit Tränen und seine Lippen, die dazu lächelten, zitterten. »Es ist so schrecklich«, flüsterte Flämmchen. »So schrecklich, so schrecklich.« Sie weinte ganz leicht. Sie hatte einen Überfluss an hellen, leicht strömenden Tränen, mit denen sie sich ausschwemmte und erleichterte. »Was ist Ihnen geschehen? Hat Breising Ihnen etwas getan?« fragte er. »Mir nicht«, sagte Flämmchen leise. »Mir nicht.« Sie versuchte, sich das furchtbare Bild aus Nummer 71 ins Gedächtnis zurückzurufen. Die beiden Männer im grünen Licht auf dem Fußboden. Der Tote, Hingestreckte. Und der Lebende, Verstörte, Kauernde.
Er hat ihn totgeschlagen,
flüsterte sie. Totgeschlagen? Wer? Wen?
Preysing. Er hat den Baron totgeschlagen.
Kingelein tauchte in ein tiefes Sausen ein. Aber er hielt sich und kam wieder hoch.
Das ist doch nicht möglich. Das gibt es doch nicht, stammelte er.
Er wusste nicht, dass er beide Hände um Flämmchens Hals legte und ihr Gesicht ganz nah an seines zog.
Tot,
sagte er, aber der war ja. Das Leben selber war der ja. Die Kraft selber war der ja. Wie kann denn ein Preysing...
Preysing war bei mir im Zimmer. Und die Tür war offen. Und dann geht er auf einmal davon und sagt, er hört etwas. Und da bin ich vielleicht einen Augenblick eingeschlafen. Denn ich war schon sehr duselig. Und dann höre ich reden. Aber gar nicht sehr laut. Und dann fällt etwas. Und dann kommt Preysing nicht wieder. Und dann bin ich ängstlich geworden und hinübergegangen. Die Tür war ja offen. Und da hat er gelegen. Mit so offenen Augen. Flämmchen nahm wieder die Bettdecke vor ihr erblassendes Gesicht und weinte in einem zweiten Strom ihre Trauer um den toten Geigern aus sich heraus. Gestern hat er mit mir getanzt und war so lieb. Und jetzt ist er weg und kommt nicht wieder, schluchzte sie in die warme Dunkelheit der Daunendecke hinein. Kringelein legte den Arm um Flämmchens Schulter und es kam ihm sehr selbstverständlich vor, dieses weinende Mädchen zu trösten und zu beschützen. Flämmchen, als sie fertig geweint hatte, kehrte in die saubere Vernünftigkeit zurück, die ihr Wesen war.
Vielleicht ist er wirklich ein Einbrecher gewesen. Aber dafür kann man ihn doch nicht totschlagen, sagte sie leise. Kringelein erinnerte sich der unklaren Sache mit der Brieftasche in der gestrigen Nacht. Er hat Geld gebraucht, dachte er. Er hat gelacht und den Kavalier markiert. Aber vielleicht war er ein armer Hund. Vielleicht hat er etwas Verzweifeltes gemacht. Und da schlägt ihn so ein Preysing tot.
Nein, sagte er ganz laut.
Kringelein überlegte ein paar Minuten die unzarte Frage, die ihm auf dem Herzen lag, schon seit gestern, seit Flämmchen aus dem Tanzsaal fort zu Preysing gegangen war.
Warum bist du denn... »Warum hast du dich denn mit ihm eingelassen?« fragte er zuletzt doch.
Flämmchen schaute ihn vertrauensvoll an.
»Wegen Geld natürlich«, erwiderte sie einfach.
Das begriff Kringelein sofort. Er legte jetzt auch den zweiten Arm um sie, er schloss sie wie in einen Ring ein und Flämmchen machte sich klein und lehnte den Kopf an Kringeleins Brust. Jede einzelne Rippe konnte sie unter der dünnen Seide seines Schlafanzuges fühlen.
»Zu Hause verstehen Sie das nicht«, sagte Flämmchen.
»Ohne Stellung bin ich schon über ein Jahr. Da muss ich doch etwas anfangen. Fürs Büro bin ich zu hübsch, heißt es. Überall hat es noch Klamauk gegeben, deshalb. Die großen Firmen nehmen nicht gern Mädchen, die zu gut aussehen. Ist ja auch richtig. Als Mannequin bin ich zu groß. Da suchen sie 42er Figuren. Höchstens 44. Und beim Film? Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht bin ich da nicht kokett genug. Später macht das nichts. Im Gegenteil, nur für den Anfang. Ich komme auch noch durch. Ich komme noch durch. Nur alt werden darf ich nicht. Bin ja schon 19. Da muss man zusehen, dass es vorwärts geht. Manche sagen, wegen Geld geht man doch nicht mit so einem Generaldirektor. Gegenteil. Nur wegen Geld. Da kann und kann ich nichts dabei finden. Ich bleib doch, wie ich bin. Es trägt mir ja keiner was weg, auch wenn ich ein bisschen nett zu ihm bin. Wenn man so ein Jahr ohne Stellung ist, rennt auf die Filmbörse, rennt hinter Inseraten her und die Wäsche geht kaputt, Zum Anziehen hat man nichts. Und man steht vor den Auslagen. Ich kann nichts dafür. Gut anziehen, das ist mein Ideal. So glücklich, wie mich ein neues Kleid machen kann, das glaubt keiner. Manchmal denke ich mir tagelang Kleider aus, die ich später einmal tragen will. Und dann Reisen. Auf Reisen bin ich verrückt. So, los und andere Städte sehen. Ja. Preising hat mir 1.000 Mark geben wollen. Das ist viel Geld. Damit wäre man weitergekommen. Aber damit wird es jetzt nichts. Jetzt sitzt man wieder da. Und zu Hause ist es scheußlich. Das kenne ich. Das kann ich mir vorstellen. Das verstehe ich ganz genau, sagte Kringelein. Zu Hause ist alles dreckig. Erst mit dem Geld fängt man an, ein sauberer Mensch zu werden. Nicht einmal die Luft ist in Ordnung, wenn man kein Geld hat. Man darf nicht lüften, weil die teure Wärme hinauszieht. Man kann nicht baden, weil das warme Wasser Kohlen kostet. Die Rasierklingen sind alt und kratzen. Mit der Wäsche wird gespart. Kein Tischtuch, keine Serviette. Mit der Seife wird gespart. Die Haarbürste hat keine Borsten mehr. Die Kaffeekanne ist gesprungen und gekittet. Die Löffel sind schwarz geworden. In den Kopfkissen sind so schwere Klumpen von schlechten alten Federn. Was kaputt geht, bleibt kaputt. Nichts wird gerichtet. Die Versicherungspolice muss bezahlt werden und man weiß gar nicht, dass man falsch lebt. Man glaubt, es muss so sein. Er hatte seinen Kopf auf Flämmchens Kopf gelegt. So beteten sie zusammen die Litanei des armen Lebens herunter. So wiegten sie zusammen hin und her bei den eintönigen Worten. Sie waren beide müde und übererregt und wie im Halbschlaf. »Ich komme durch«, sagte Flämmchen und blies zum ersten Mal wieder ihre Stirnlocke hoch, als ein Zeichen, dass Leichtsinn und Lebenskraft zu ihr zurückkehrten. »Ich brauche den Generaldirektor nicht. Ich komme schon durch.« Kringelein hatte eine Kette schwieriger Gedanken zu bewältigen, und als er damit fertig war, versuchte er, sie in Worte zu bringen. »Was mit dem Geld los ist, das habe ich in den letzten Tagen gemerkt«, erklärte er stockend. »Man wird ein vollständig anderer Mensch, wenn man Geld hat, wenn man kaufen kann. Aber dass man auch so etwas kaufen kann, das hätte ich nicht gedacht.« »Was denn? So etwas?« fragte Flämmchen lächelnd. »So etwas wie dich. So etwas ganz Schönes. So etwas Großartiges. Unser Eins weiß ja gar nicht, dass es so etwas gibt wie dich. Wie du vorhin hier gelegen hast und ohnmächtig warst. Ich habe mich kaum getraut, hinzusehen. Herrgott, ist das schön! Das gibt es, denkt unser Einer da. Herrgott, das gibt es. Wunder gibt es. Wunder.«